Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen uns versammeln mit unseren Gedanken und wollen eintauchen, wieder ein Stückchen mehr in Gottes Wort, in Gottes Wesen, in unser Vorrecht, das wir jetzt aktuell haben. Und dazu müssen wir zum einen auch einmal das betrachten, was vorher gewesen ist, damit wir zu schätzen wissen, was wir heute haben. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen 2. Mose 24 betrachten. Und vorher wollen wir gemeinsam beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Gott und Vater, wir loben und preisen dich. Wir kommen zu dir, um dich etwas besser kennenzulernen, um dich zu betrachten, um dich mehr zu erkennen. Und wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist uns belehrst und dass du uns dankbar stimmst und uns segnest heute an diesem Abend. Wir erwarten Segen von dir. Wir freuen uns darüber, dass du bei uns bist und dass wir dich kennenlernen dürfen heute. Segne uns bitte dabei. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob das funktionieren wird. Wenn ich, ist nicht schlimm mit der Präsentation, aber genau. Damit wir dieses Kapitel betrachten können, damit wir das etwas mehr besser verstehen können, müssen wir einige Kapitel zurückgehen und wir wollen heute einmal das Auf- und Absteigen Mose betrachten. Also Mose ist ja mehrmals auf diesen Berg hochgestiegen und wieder runtergestiegen und das wollen wir uns einmal anschauen, damit wir ein Gefühl bekommen für die Situation, in der wir uns in Kapitel 24 befinden. Lass uns Kapitel 19 aufschlagen, 2. Mose Kapitel 19 und da haben wir den ersten Aufstieg in Vers 3. Den ersten Aufstieg haben wir in Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Also Mose geht das erste Mal hoch auf diesen Berg und Gott sagt ihm dann, wenn Israel mir gehorsam sein wird, dann werden sie mir ein besonderes Volk sein. Ja, wenn ihr mir gehorsam seid, sein werdet, dann werdet ihr ein besonderes Volk für mich sein. Und das soll Mose dann dem Volk sagen und er steigt hinab. In Vers 7 lesen wir dann, und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Das Volk ist damit einverstanden, sagt ja, wir wollen das so machen. Und Mose geht wieder hinauf. Wir lesen vom Aufstieg Nummer 2 in Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Das Volk sagt ja. Und Mose geht zum zweiten Mal hoch zu Gott und sagt Gott, ja, das Volk hat ja gesagt. Warum das so sein muss, Gott will das so. Ja? Gott will, dass man immer wieder quasi hin und her, dass Mose immer wieder hin und her geht. Gott gibt dann eine genaue Anleitung, wie man ihm begegnen soll. Kapitel 19, ab Vers 10, auch das wollen wir uns lesen. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk, heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai und zieht dem Volk eine Grenze um den Berg herum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, denn sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Er sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber der Zorn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Also das ist dann die Anweisung Gottes, die ist für uns heute auch wichtig, für unseren Text heute. Dann steigt Mose zum zweiten Mal herab, in Vers 14, da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. So. Mose war wieder oben, ist wieder heruntergegangen und sagt es wieder dem Volk. Und jetzt erscheint Gott auf dem Berg, das wollen wir uns auch anschauen, weil das wiederum wichtig ist, ab Vers 16. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern, Blitzen, eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer war und auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie ein Rauch eines Schmelzofens, also richtig dicker, schwarzer Rauch. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und dann Vers 20, als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Das dritte Mal. Mose steigt wieder zu Gott herauf. Für Gott ist die erste Warnung nicht genug. Ja, also ich habe das Volk gewarnt, aber es reicht ihm nicht. Er besteht darauf, eine weitere Warnung an das Volk zu richten. Und wir lesen ab Vers 21, da sprach der Herr zu Mose, steig wieder hinab. Also geh wieder runter, ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen und viele von ihnen fallen müssten oder sterben müssten. Auch die Priester, die dürfen auch nicht kommen. Die sollen sich nämlich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg, heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steig hinab. Danach sollst du hinaufsteigen wieder zu mir und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. So, und dann geht Mose zum dritten Mal wieder runter. Vers 25, und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Und der vierte Aufstieg wird da nicht mehr erwähnt, aber es ist selbstverständlich, Mose muss wieder zu Gott hinaufsteigen zum vierten Mal. Und dann erhält er von Gott mündlich dann die 10 Gebote, die wir betrachtet haben in Kapitel 21 und dann später die Rechtsbestimmung Kapitel 22 und 23. So, und jetzt sind wir in Kapitel 24. Vierte Mal ist Mose hinaufgestiegen. Die Präsentation können wir wahrscheinlich nicht starten, ne? Nicht? Okay, gut. Dann machen wir das ohne, weil das wäre vielleicht so ein bisschen, würde uns den Überblick etwas erleichtern. Das ist jetzt der Kontext für Kapitel 24. Mose ist auf dem Berg bei Gott und Gott spricht zu ihm. Gott unterhält sich oder Gott richtet einige Anweisungen an den Mose. Und wir lesen dann im ersten Vers, und Gott sprach zu Mose, steige herauf zum Herrn. Also Mose ist bei Gott, aber Gott sagt zu ihm, steige herauf zum Herrn. Also du wirst gleich runtergehen und wenn du dann das nächste Mal heraufsteigst, das fünfte Mal hinaufsteigst, dann sollst du nicht alleine hinaufsteigen, sondern du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber näher zu Gott. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Also ihr versteht jetzt, warum ich dann diese ganzen 4 Mal vorher aufgezählt habe, weil Mose war jetzt zum 4. Mal bei Gott, er war dort oben bei ihm und Gott sagt zu ihm, du wirst gleich runtersteigen, wenn du das nächste Mal kommst, sollst du dann diese Personen mitbringen, aber zu mir, näher zu mir, darfst nur du alleine kommen. Die anderen dürfen das nicht. Und in Vers 3 lesen wir dann, und Mose kam und verkündigte dem Volk, und dann wird der Bund mit dem Volk geschlossen, den werden wir gleich betrachten. Und wir gehen zum 5. Aufstieg, also zu Vers 9. Da stieg Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. So klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und hier müssten wir stutzig werden. Also sie sind da hochgekommen und sie schauen Gott. Wie kann das sein? Das geht eigentlich nicht. Nein? Also wenn wir Kapitel 33, Vers 20 aufschlagen, also einige Kapitel weiter, Kapitel 33, Vers 20, da will Mose Gott nochmal sehen. Er will sein Angesicht sehen und Gott sagt, nein, das geht nicht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Niemand, sogar du nicht. Das geht nicht. Und hier steht aber trotzdem, und sie sehen Gott, schauen Gott und essen und trinken. Wir werden auch gleich sehen, warum das so wichtig ist, dieses Essen und Trinken, dieses Mahl bei ihm. Aber erst einmal wollen wir klären, warum das möglich ist. Da gibt es zwei Erklärungen für. Man muss es letztendlich einfach nur stehen lassen. Die eine Erklärung ist, sie kamen dorthin in diese Gegenwart Gottes und waren so geblendet von dem, was sie dort gesehen haben, dass sie ihr Blick gar nicht nach oben heben konnten gar nicht nach oben gucken, sondern haben nur auf seine Füße geschaut, also nur seine Füße gesehen und das, was unten war. Ja, dass das möglich war, das konnten sie sehen, aber ich denke mal, dass selbst das nicht ausgereicht hat. Wenn Gottes Angesicht wirklich sichtbar wäre, würden sie sofort getötet werden, sie würden sofort nicht mehr existieren. Und ich denke, die zweite Erklärung ist so, dass Gott sein Angesicht und seine Herrlichkeit irgendwo ein Stück weit verhüllte. Sie war nicht wirklich, wenn er unverhüllt sich ihnen zeigen würde, dann würden sie sterben. Aber er hat die Möglichkeit, sich den Menschen so zu zeigen, in einer solchen Form, dass sie ein bisschen dieser Herrlichkeit sehen und trotzdem ihn nicht ganz sehen. Ja, und das bisschen, was sie gesehen haben, war so herrlich, dass es gereicht hat. Sie waren fasziniert, sie waren begeistert und sie konnten ihn sie haben quasi nur das beschrieben, was sie unter seinen Füßen gesehen haben und alles andere gar nicht. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend für sie. Sie waren also in Gottes Nähe und blieben am Leben, aber sie werden ganz bestimmt Todesangst gehabt haben in dieser Situation, in dem, wo sie Gott gesehen haben. Und ich weiß gar nicht, wie sie da überhaupt ein bisschen runterbekommen haben, aber wir lesen, sie haben gegessen, wir werden gleich sehen, warum. Danach ruft Gott den Mose weiter hinauf und Mose geht. Lass uns jetzt ab Vers 15 schauen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu, also er sollte noch höher kommen, und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israels, die von unten schauten auf den Berg, wie verzehrendes Feuer, wie ein großes Feuer dort oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. So, jetzt haben wir diese Begegnung Gottes angeschaut. Immer wieder, wenn Gott quasi die Erde berührte oder mit Begegnungen mit Menschen hatte. Und wenn wir diese ganzen Begegnungen anschauen, zwischen Gott und den Menschen, wenn wir sie beobachten, was fällt uns auf? Wovon wird die Berührung Gottes mit der Erde begleitet? Jetzt dürfen wir aktiv werden. Wovon wird die Berührung Gottes mit der Erde, wovon wird das begleitet? Was haben wir gerade so jetzt beobachten können? Feuer? Ich habe nicht verstanden. Donner, ja, starker Donner. Wie? Posaunen, lauter Posaunenschall. Ein Beben, Wolke, dichter Rauch. Habe ich richtig verstanden, ja? Ja. Noch einige Dinge? Eine laute Stimme, ja, Gott spricht und es ist eine laute Stimme, die dann auf verzehrendes Feuer, Dunkelheit haben wir dort, Blitz, Donner, große Lautstärke, Erdbeben, laute Stimme und viele Warnungen. Passt auf. Ja, nicht näher kommen, ja, nicht berühren, weil es wird sehr, sehr gefährlich. Was fühlten die Menschen, als sie quasi Gott begegneten? Welche Gefühle stiegen in ihnen auf? Furcht, Angst, Todesangst? Ja, das ist jetzt schon so quasi auslegend theologisch, aber so die ganz normalen Gefühle. Ist nicht falsch, ist auf keinen Fall falsch, aber ja, ein großer Respekt, ja, sehr, sehr großer Respekt. Ja, Angst, Todesangst, Furcht, Schrecken, das ist eigentlich alles, das sind diese Gefühle, die die Menschen hatten, als sie Gott begegneten. Welche Gefühle finden wir nicht dort, die wir heute kennen aus der Berührung oder Begegnung mit Gott? Freude, ja, ist nicht da. Was noch? Ja? Anbetung würde ich schon sagen, dass die da war. Kann man drüber reden. Aber Freude ist nicht da. Ein noch weiterer wichtiger Punkt ist nicht da. Freimütigkeit ist nicht da. Nee, ist nicht da. Dann? Verehrung wird, glaube ich, da gewesen sein. Wie? Friede ist nicht da. Genau. Genau, das ist Furcht, also Freude, Friede und Sehnsucht nach dieser Begegnung ist auch nicht da. Weil die haben große Angst, als sie Gott begegnen in dieser Situation. Wir werden das gleich nochmal genauer anschauen. Es ist also eine sehr unangenehme Situation für die Menschen. Eine wichtige Situation, aber trotzdem eine sehr, sehr unangenehme Situation für uns Menschen, für die Menschen damals, die damals Gott begegnet sind. So etwas möchte man nicht unbedingt nochmals erleben. Und wir werden gleich sehen, wie Menschen das beschreiben. Es ist eine sehr deutliche Distanz zwischen Gott und den Menschen. Eine ganz klare Grenze, die Missachtung dieser Grenze führt zum direkten Tode. Davon ist diese Begegnung mit Gott damals gekennzeichnet gewesen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir wissen, was wir heute haben, was wir heute genießen dürfen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir wollen uns heute die Begegnung mit Gott anschauen. Schlag mit mir bitte mal Hebräer 12 auf. Hebräer 12 ab Vers 18. Da wird genau auf diese Begegenheit, auch auf dieses, auf das, was wir jetzt gerade betrachtet haben, Bezug genommen. Hebräer 12 ab Vers 18. Da steht: Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch seid ihr zu dem Dunkel gekommen, zu der Finsternis, zu dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune, zu diesem lauten Schall der Posaune, zu dem Donnerschall der Worte, ja, laute Worte, Donnerschall der Worte, drückt das hier der Hebräer-Schreiber aus, bei dem die Zuhörer baten, dass die Worte nicht weiter zu ihnen geredet wurden. Die Zuhörer, die wollten das nicht mehr. Sie haben es einmal gehört und sagten: Nein, nicht mehr mit mir. Mose, geh du dahin, sprich du mit Gott, wir wollen das nicht mehr hören. Wir wollen das nicht mehr hören. Wir wollen nicht mehr Gottes Stimme hören. Das ist uns zu schlimm. Das wollen wir nicht mehr. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und dann kommt dieser Befehl: Und wenn ein Tier sogar den Berg berührte, soll es gesteinigt oder mit dem Pfahl erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich war erschrocken und zitterte. Ich war erschrocken und zitterte. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung. Zu einer Festversammlung seid ihr gekommen, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und ihr seid zu Jesus gekommen, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Also wir erleben und dürfen etwas ganz, ganz anderes erleben, als das, was die Menschen damals bei der Bundesschließung am Berg Sinai. Und wovon sollte jetzt unsere Begegnung mit Jesus geprägt sein oder mit Gott geprägt sein? Dazu blättern wir etwas zurück zu Kapitel 4, Vers 16, Hebräer 4, Vers 16. Das, was dort nicht gewesen ist, bei der ersten Begegnung nicht gewesen ist, da lesen wir: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Mit einer Klarheit, mit einer bewussten Hinwendung, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit bekommen, Barmherzigkeit erlangen, damit wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So sollen wir zu Gott hinkommen. Ganz, ganz anders als damals das Volk Israel. Und jetzt Kapitel 10, Vers 22, dort finden wir noch einmal einen Hinweis, wie wir zu Gott kommen sollten. Kapitel 10, Vers 22, Hebräer, der Hebräerbrief. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens oder der Herzen, los vom bösen Gewissen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Davon soll unsere Beziehung, unsere Begegnung mit Gott geprägt sein. Wenn wir das mit eigenen Worten aufschreiben wollen würden, dann muss unsere Begegnung mit Gott oder darf unsere Begegnung mit Gott durch Offenheit geprägt sein. Wir dürfen offen sein mit unserem Gegenüber. Wir dürfen offen mit Gott reden. Es darf eine Erwartungshaltung sein. Ich erwarte Hilfe, Barmherzigkeit. Ich erwarte Gnade, wenn ich zu Gott komme. Mit einer Erwartungshaltung dürfen wir zu Gott kommen. Mit Vertrauen, mit Zuversicht, mit Hingabe, in einer befreiten Haltung, in einer gereinigten, in einer gewissen Art der Furchtlosigkeit dürfen wir zu Gott kommen. Eine Ehrfurcht ist immer noch angebracht und auch darüber spricht der Hebräerbrief. Die Ehrfurcht dürfen wir nicht wegfallen lassen. Es darf nicht mehr ein sinnloses Kumpelverhältnis sein mit Gott. Gott ist immer noch der Ehrfurcht gebietende Gott, aber trotzdem ist es eine unbedingte Nähe da, eine bewusste, eine klare Nähe. Und wir dürfen uns dieses zu Herzen nehmen und mit dieser Einstellung zu Gott gehen, mit Offenheit, mit einer Erwartungshaltung, mit Vertrauen, mit Zuversicht, mit Hingabe dürfen wir hingehen, also wirklich mit einem gewissen Drang dürfen wir zu Gott kommen, sollen wir sogar zu ihm hinkommen. Wir sollen diesen Weg, der jetzt offen ist, sollen wir nutzen. Und zum anderen dürfen wir heute, wir dürfen Nähe erwarten, wir dürfen Nähe empfinden, wir dürfen Verständnis erwarten in dieser Beziehung. Wir leben einer Beziehung des Verständnisses, der Annahme, der Herzlichkeit und der Vertrautheit. Ja, es ist wie eine Beziehung eines Vaters mit seinen Kindern, erleben wir heute, dürfen wir heute erleben. Gott ist unser Vater und wir dürfen zu ihm sogar aussagen, lieber Papa, aber Vater, dürfen wir zu ihm sagen. Es ist eine Nähe, eine Vertrautheit da. Es ist wie die Beziehung eines Bräutigams zu seiner geliebten Braut. Also wir sind die Braut und das ist unser Bräutigam, der uns liebt und den wir lieben dürfen. Es ist eine Nähe da. Es ist eine sehr, sehr tiefe, sehr innige Gemeinschaft. Es ist die Beziehung eines Hirten mit seinen Schafen, der sie umsorgt, der sie versorgt, der sie pflegt und der sie umhegt. Und dafür dürfen wir Gott von ganzem Herzen heute danken, weil wir diesen Unterschied sehen, weil wir diesen Unterschied heute nochmals sehen dürfen. Wir sind versöhnt mit Jesus Christus und deswegen steht ein Tannenbaum hier. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist und wir versöhnt sind mit Gott. Ja, das wollen wir auch in diesen Weihnachtstagen daran wollen wir gedenken, wir sind versöhnt mit Gott, der Zugang ist frei, es darf eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Erlebnis der Nähe Gottes erfahren werden. Und das Stichwort ist gerade gefallen, eine Beziehung wie die eines Bräutigams zu seiner geliebten Braut. Und das Zweite, was wir betrachten wollen, es wird ja heute um den Bund gehen, etwas tiefer wollen wir da hineingehen. Und ich will diesen Bund vergleichen, der Bund einer Liebesbeziehung. Die Beziehung zwischen dem Bräutigam und seiner Braut. So dürfen wir nämlich die Beziehung zwischen Gott und Israel vergleichen. Also Gott liebt Israel. Gott liebt Israel, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Jetzt haben wir einige Reaktionen Gottes gerade eben betrachtet. Welche dieser Reaktionen zeigt uns, dass Gott Israel liebt? Also aus dem Kontext, das wir heute betrachtet haben. Ja, sie sollten den Berg nicht betreten. In diesem Zusammenhang, was zeigt uns, dass Gott Israel wirklich geliebt hat? Gerade in dem, was Abraham gesagt hat. Er wollte nicht, dass niemand stirbt, ja? Wie bitte? Er warnt sie, und zwar zum zweiten Mal. Mose gehört nach oben, das ist alles fertig. Gott weiß es doch. Gott weiß es doch, dass da eine Grenze ist. und dass der Berg geheiligt ist und dass wahrscheinlich niemand dahin kann. Und trotzdem ist es Gott so wichtig, weil er diese Braut, die da unten ist, so sehr liebt, dass er zu Mose sagt, Mose, geh bitte noch mal runter. Geh bitte dann noch mal runter. Geh bitte runter und warne sie noch mal. Es ist mir so wichtig, dass niemand diesen Berg berührt, weil wenn er es tut, dann muss er sterben. Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Da unten ist meine Braut. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und niemand von dieser Braut soll umkommen. Niemand soll sterben. Ja, und dann gibt es noch andere Stellen. Malachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und dann gibt es noch viele andere Stellen, die darauf hinweisen, wie sehr Gott Israel geliebt hat. Wie sehr er Israel ja, liebt, wie ein Bräutigam seine Braut. Und was will ein Bräutigam irgendwann mit seiner Braut? Hochzeit feiern. Genau, er will Hochzeit feiern. Er will einen Ehebund mit dieser Braut einschließen. Ja, es ist seine Braut und irgendwann muss es soweit sein, er will einen Ehebund mit dieser Braut eingehen. Und so dürfen wir diesen Abschnitt ab Vers 3 verstehen. Ja, wir werden jetzt gleich 2. Mose 24 ab Vers 3 weiter betrachten und wir wollen ihn aus dieser Perspektive betrachten. Das Problem in dieser Beziehung ist nur, dass die Braut unheilbar krank ist. Ja, die Braut ist unheilbar krank, sie hat den Aussatz der Sünde, hat unsere Braut, hat Israel und hat jeder Mensch im Großen und Ganzen. Aber jetzt geht es erstmal um Israel. Das Volk Israel sollte ein heiliges Volk sein, ist aber sehr weit entfernt davon, ein heiliges Volk zu sein. Das wissen wir. Ständig sind sie am Sündigen, ständig sind sie am Meckern, ständig lehnen sie sich gegen Gott auf und lehnen sich gegen alles auf, was geht. Also sie sollten ein heiliges Volk sein, sind aber kein heiliges Volk. Eine Berührung zwischen dieser aussätzigen Braut und dem makellosen Bräutigam würde den sofortigen Tod der Braut bedeuten und das will der Bräutigam auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall mit der Bräutigam, dass seiner Braut irgendetwas passiert, dass sie irgendwie zu Schaden kommt. Und deshalb muss es ganz viele und ganz bestimmte Richtlinien für diese Beziehung geben. Und hat Gott Mose dann erklärt. Also im Großen und Ganzen schließen die einen Ehevertrag hier. Gott und seine Braut Israel. Sie schließen einen Ehevertrag. Und Mose soll das jetzt dieser Braut erklären. Er soll das Israel erklären. Wir lesen Vers 3. Und Mose kam, er kommt und verkündigt dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen Gottes. Da antwortet das Volk einstimmig und spricht, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Die Braut sagt ja. Gott sagt, das sind die Bedingungen und die Braut sagt ja. Sie ist einverstanden, sie gibt das Ja-Wort ohne Widerrede, ja, ich will deine Braut sein, ich will den Bund mit dir eingehen. Also kann die Hochzeit zelebriert werden, also kann der Bund geschlossen werden zwischen diesen beiden Parteien, zwischen diesen beiden Partnern. Und jetzt wird uns die Zeremonie beschrieben ab Vers 4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Er schreibt es alles in ein Buch. Er schreibt es alles in ein Buch und er stand früh am Morgen auf und errichtet einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Es wird eine denkwürdige Umgebung geschaffen. Es wird eine Umgebung geschaffen, dass man sich an etwas erinnern kann. So wie wir bei einer Hochzeit einen Ehering bekommen. Ich wollte heute unbedingt meinen Ehering mitbringen, habe ihn im Badezimmer liegen lassen. Also der Ehering soll einfach nur erinnern, hat nichts, keine große Bedeutung. Er soll nur erinnern oder zeigen, ja, ich bin verheiratet, ich bin da ist eine Frau an meiner Seite. Und hier soll auch so quasi so eine Erinnerungsumgebung geschaffen werden. Und da ist es so, es sind dann 12 Steine, die für die 12 Stämme stehen. Und dann haben wir den Altar. Und ich stelle mir das einfach so vor, dass einmal in der Mitte der Altar ist, hier sind die 12 Steine für die 12 Stämme und hier ist der Berg, da wo Gott ist. Ja, das sind die beiden Parteien. Und hier in der Mitte ist dann der Altar, wo dann dieser Bund geschlossen wird. Vers 5, und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Hier ist ein bisschen eigenartig, dass es auf einmal junge israelitische Männer sind und keine Priester, aber wir dürfen wissen, dass der levitische Priesterdienst noch nicht eingesetzt worden ist, also konnten das andere machen, und Mose hat hier verschiedene junge Männer dazu beauftragt. Warum waren das junge Männer? Vielleicht waren das junge Männer deswegen, weil sie noch nicht so viel Sünde auf sich geladen haben. Ja? Wie alte Männer. Deswegen sollte es junge sein. Vielleicht war es auch die geweihte Erstgeburt aus Kapitel 13. Also das wissen wir noch, in Ägypten musste die Erstgeburt geheiligt werden, und da könnten es auch diese jungen Männer gewesen sein. Als Sühnung für die Sünde, damit der sündige Aussatz der Braut bedeckt wurde, musste Blut fließen. Also damit die Sünde bedeckt wurde, muss Blut fließen. Vers 6, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Vielleicht waren das 12 Schalen, die er jeweils dann auf jeden Stein gestellt hat, weiß ich nicht. Steht uns nicht geschrieben, aber es waren mehrere Schalen, wo er das Blut aufgefangen hatte. Und die andere Hälfte des Blutes, die sprengte er auf den Altar. Also wir merken, es ist eine sehr blutige Angelegenheit. Und so dürfen wir uns auch generell die Stiftshütte vorstellen oder den Tempel. Das war nicht schön. Das war sehr, sehr blutig. Das muss man einfach so sagen. Ja, hinter dem Vorhang, die Bundeslade, das war nicht besonders schön. Das war alles mit Blut beschmiert, weil Sünde überall da war. Und Sünde musste mit Blut gesühnt werden. Es wurde die ganze Zeit Blut gespritzt, immer wieder, jedes Jahr. Und dann immer wieder an den Vorhang. Das war eine riesengroße, blutige Schmiererei. Muss man einfach so sagen. Ja, weil Sünde da war. Deswegen, das Blut war immer wieder notwendig, um Sühnung zu schaffen. Es war ein heiliger Ort, ohne Frage, die Stiftshütte, der Tempel und auch jetzt diese Zeremonie, eine heilige Handlung, aber trotzdem in unserem Verständnis sehr blutig, sehr schmierig, die ganze Angelegenheit. Und jetzt wird nochmals diese entscheidende Frage gestellt. Also wie während einer Hochzeit, so wie wir das kennen, willst du? Und Vers 7 und 8, darauf nahm er das Buch des Bundes, also Mose nimmt das Buch des Bundes, was er aufgeschrieben hatte, und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Der Bund ist besiegelt. Der Bund ist besiegelt, weil beide Parteien sind anwesend. Wir haben hier die Braut Israel und wir haben den Bräutigam Gott. Beide sind da. Die Bedingungen sind ganz klar formuliert. Also Gott hat gesagt, das und das sollt ihr tun. Mose richtet das an die Braut. Die Braut sagt ja. Der Bräutigam sagt ja. Beide Parteien willigen ein. Und das Ganze wird mit Blut besiegelt. Die Partei, die diesen Bund bricht, das kennen wir aus 1. Mose 15 und aus einigen anderen Stellen. Die Partei, die diesen Bund bricht, dessen Blut wird auch vergossen werden. Sie wird sterben müssen. Und auch da ist wieder, wir dürfen uns da an das Opfer Jesu Christi erinnern. Israel hat ganz klar diesen Bund gebrochen. Ganz klar. Immer wieder. Zu tausendfach, millionenfach hat sie diesen Bund gebrochen. Und wer stirbt? Obwohl ganz klar Israel hätte sterben müssen, nicht Israel stirbt, sondern der Bräutigam stirbt. Der Bräutigam stirbt, sein Blut fließt, obwohl es hätte Israel sein müssen. Und wir kennen das auch, es geht weiter, die Hochzeit ist noch nicht ganz zu Ende. Also zu einer guten Hochzeit gehört ein Essen, ja, das kennen wir auch, also eine Hochzeit ohne Essen ist irgendwie nicht ganz vollständig. Und jetzt geht es hier weiter, Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Also das sind die Repräsentanten, die Auserwählten, die gehen jetzt zu Gott hinauf. Und da soll es ein Essen geben. Josua ist auch einer dieser 70, einer der Ältesten. Und dann Verse 10 und 11. Und sie sahen, den Gott Israels sind in seiner Gegenwart. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst, also eine faszinierende Umgebung, eine faszinierende Erscheinung. Und er legte seine Hand, oder Gott legte seine Hand nicht an die Auserwählten. Ja, Gott vernichtet sie nicht. Gott lässt sie gewähren, der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Also es ist erstaunlich, dass jetzt hier es möglich ist, durch das Blutvergießen, dass nicht nur Mose in die Nähe Gottes kommt, sondern im großen 74 Männer dürfen jetzt in die Nähe Gottes und dürfen mit ihm quasi dieses Bundesmahl oder dieses Hochzeitsmahl mit ihm dort zu sich nehmen. Sie sehen den Bräutigam und essen vor ihm oder wir würden sagen mit ihm, obwohl Gott jetzt quasi da nicht mit ist. Der Bund ist geschlossen. Der Bund machte es möglich, dass die Braut sich dem Bräutigam nahen durfte. Intensive Beziehung wurde jetzt möglich, weil jetzt auch viel Blut fließt. Er machte die Braut angenehm vor dem Bräutigam. Es darf eine nähere Beziehung gelebt werden. Die Liebe konnte intensiver ausgelebt werden. Durch das Blut wurde die Braut gereinigt. So, und diese Begebenheit, die wir gerade betrachtet haben, quasi dieser Bundesschluss, der wird jetzt in Hebräer 9 aufgegriffen und den wollen wir uns da wieder anschauen. Also Hebräer 9 schlagen wir jetzt auf, ab Vers 15. Hebräer 9, ab Vers 15. Dort heißt es dann, darum ist er, also Jesus, auch der Mittler oder der Vermittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter den ersten Bund begangenen Übertretungen, was wir gerade betrachtet haben, ja, dieser erste Bund ist millionenfach übertreten worden und es hätte einer sterben müssen und zwar hätte Israel deswegen sterben müssen, wir Menschen hätten alle sterben müssen, aber Jesus ist gestorben, sein Tod ist geschehen, damit Erlösung für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen geschehen konnte und damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen können. Also weil Israel und ebenso auch alle anderen Menschen den ersten Bund gebrochen haben, wurde der zweite notwendig. Ein zweiter Bund musste gemacht werden. Ein zweiter Bund war notwendig. Und dann wird ein anderes Prinzip mit eingeführt in den Bund oder mit aufgegriffen, das Prinzip des Testaments. Ich habe gerade die Ehebeziehung beleuchtet und jetzt wird noch das Testament beleuchtet. Gottes Bund mit Israel muss auch mit mehr als einem Bild erklärt werden. Also das eine war das Bild der Ehe und jetzt kommt das Testament dazu. Das Testament tritt erst in Kraft, ab Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Also deswegen musste Blut fließen, damit das Testament in Kraft treten konnte. Das war bei Adam und Eva auch schon so. Auch da wurde ein gewisser Bund geschlossen, weil auch Blut geflossen ist. Das war bei Noah auch so. Auch da wurde ein Bund geschlossen. Gott hat seinen Bogen in die Wolken gehängt und Noah hat dann ein Tier geopfert, damit der Bund in Kraft treten konnte. Und jetzt letztendlich musste Jesu Blut fließen, damit der neue Bund in Kraft treten konnte. Und jetzt kommt die Erinnerung an 2. Mose 24, ab Vers 19. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Yssop und besprengte sowohl das Buch sowie auch das ganze Volk. Wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Also er greift das von damals auf und erklärt den neuen Bund anhand des alten Bundes. Und dann später ab Vers 21, das werden wir in den nächsten Kapiteln betrachten, auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und dann kommt ein wichtiges Prinzip und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Sünde kann ohne Blutvergießen nicht gesühnt werden. Es kann keine Reinigung geschehen ohne Blutvergießen. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge, also auch das werden wir in den nächsten Kapiteln betrachten, Mose ist auf den Berg gegangen und hat dort ein Abbild gesehen, hat etwas gesehen und wahrgenommen dort oben. Und das war dann die Stiftshütte. Und das hatte er dann projiziert und das wurde dann unten aufgebaut. Ja, diese Abbilder von oben im Himmel, so ist also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge, die wir hier auf der Erde haben, wie die Stiftshütte, dass sie gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst, aber durch bessere Opfer, als diese gereinigt werden müssen. Ich weiß nicht, ist das jetzt das Opfer Jesu damit gemeint, das bessere Opfer? Oder gibt es noch andere Opfer, die wir oben im Himmel dann irgendwann mal sehen werden? Das kann ich nicht genau sagen, das weiß ich nicht genau. Und deswegen sagt Jesus auch in Lukas 22, Vers 20, das ist eine bekannte Stelle, ebenso nahm er, also Jesus, nachdem er gegessen hatte, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wurde. Der alte Bund musste auch mit Blut besiegelt werden, mit dieser Opferzeremonie. Die Hochzeit musste so geschlossen werden, ging nicht anders. Und der neue Bund ist besiegelt worden mit dem Blut von Jesus Christus. Und daran dürfen wir uns jedes Abendmahl immer wieder neu erinnern. Und das ist wichtig, dass wir diesen alten Bund oder dieses alte Bundesschluss verstehen, damit wir den neuen verstehen können. Sonst werden wir das Ganze nicht richtig begreifen können. Ja, jetzt gehen wir noch zu den letzten paar Versen. Da habe ich selber einige Fragen zu, möchte sie kurz nur erwähnen. Ab Vers 12 finden wir dort eine erneute Aufforderung, dass Mose hochsteigt mit einer Begründung. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Mose 24, Vers 12, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Mose hat das Ganze in ein Buch geschrieben und es dem Volk vorgelesen. Und Gott, der manifestiert das und schreibt das auf Stein. Also er macht das fest, er macht daraus zwei Steintafeln. Und dann, einige Kapitel weiter, wissen wir, dass es die 10 Worte, die 10 Gebote auf diese Steine geschrieben wurden. Und dann Vers 13, da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Das Interessante ist, Mose durfte eigentlich nur alleine dahin. In Vers 2 haben wir das gelesen, Mose alleine darf nur zu Gott kommen. Und jetzt kommt auf einmal Josua mit, sein Diener, er bleibt bei ihm. Auf wessen Wunsch das kam, ich weiß es nicht, vielleicht wollte Josua unbedingt dabei sein, vielleicht wollte auch Mose unbedingt, dass Josua mitkommt, weil er quasi einen zukünftigen Leiter herangebildet hat und jetzt schon herangezogen hat. Wir wissen es nicht, ich weiß es auch nicht. Die Ältesten sind wieder ins Lager gegangen, vielleicht sind sie auch nach dem Essen alle zusammen runtergegangen ins Lager, auch das kann ich nicht genau sagen. Wir lesen Vers 14, zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Im 2. Mose 18 wissen wir, dass das Volk aufgeteilt worden ist in viele kleine Gruppen und ganz schwierige Fälle sollten dann mit Mose geklärt werden. Mose sollte dann Gott befragen und jetzt wurde es geklärt, dass das Aaron und Hur übernehmen sollten. Und jetzt kommt der Aufstieg, Vers 15. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Also die Herrlichkeit bedeckt, die Herrlichkeit des Herrn bedeckt wie in einer Wolke den Berg. Für die Israeliten von unten sieht das aus wie ein starkes Feuer. Aber Mose geht einfach so hinein bleibt am Leben. Warum Mose auf dieser Zwischenstufe 6 Tage warten musste, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er da 6 Tage warten musste, bis Gott ihn wieder gerufen hat. Vielleicht hat es etwas mit Josua zu tun, dass Josua mit dabei war. Ob Josua mit in die Wolke hinein durfte, auch höher gehen durfte, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass wir das Gott fragen dürfen, wenn wir endlich bei ihm sind. Ja, das ist unsere Hoffnung, wenn es uns brenzlig oder sehr, sehr interessiert. Interessant ist die Wiederholung der Zahl 40 an dieser Stelle. Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Also Mose hat dort nichts gegessen. Diese Dauer wiederholt sich, weil Mose die ersten Steintafeln kaputt bricht. Ja, also er kommt runter, sieht dann das goldene Kalb, bricht die Tafeln kaputt, muss neue machen und geht wieder hoch. Wir lesen das in Kapitel 34, Vers 28. Und er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Ja, dann gibt es eine ähnliche Situation, eine ähnliche Erfahrung in 1. Könige 19, Vers 8. Da geht es um Elia. Und er stand auf. Elia ist ganz ermattet und ist mutlos. Dann kommt ein Engel zu ihm, gibt ihm was zu essen. Und Elia steht auf, isst und trinkt. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und dann finden wir diese ähnliche Situation in Matthäus 4, Vers 2. Da ist Jesus in der Wüste. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Das lesen wir über Jesus. Auch wiederum diese 40 Tage, 40 Nächte. Ich persönlich finde diese ganze Symbolik hinter diesen Zahlen etwas, manchmal findet man das in Predigten, wo dann diese Zahlen erklärt werden. Ich finde das ein bisschen willkürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, verwende sie äußerst ungern. Aber trotzdem wollen wir an dieser Stelle etwas drüber nachdenken. Nachdem, wie ich das in der Bibel beobachte, diese Zahl 40 drückt oft eine gewisse Reife aus, ein gewisses Genug von Sachen, genug von Tagen, genug von Jahren. Gott hätte den Mose auch länger auf dem Berg behalten können. Ja, Mose hätte auch länger auf diesem Berg bleiben können und er würde immer noch ohne Essen auskommen, wenn Gott es wollte. Aber 40 Tage waren einfach genug. Waren einfach genug an dieser Stelle, 40 Tage, 40 Nächte. 40 Tage haben gereicht. Gott hätte den Elia in einem Augenblick an den Horeb befördern können. Ja, das hätte in einem Augenblick passieren können und er wäre am Horeb. Aber er wollte aufzeigen, welche Kraft in der Speise des Engels gelegen ist. Also in dieser Speise gab es ganz viel Kraft und er konnte 40 Tage lang gehen in Kraft dieser Speise. Jesus hätte vielleicht auch noch länger fasten können und noch mehr Tage ohne Essen aushalten können, aber 40 Tage waren einfach genug. Mose macht sich als 40-Jähriger auf den Weg und möchte seinem Volk helfen. In seinem Denken ist es so, dass er der Meinung ist, ich bin jetzt reif genug. Ich bin reif genug, ich kann das Volk jetzt anführen, wir können uns von den Ägyptern befreien. Und er fällt damit vollkommen auf die Nase. Es funktioniert nicht. Und dann ist Mose 40 Jahre lang in der Wüste, weil auch diese Zeit dann reicht. Mose ist reif genug nach dieser Zeit, reif genug, um das Volk dann aus dem Land Ägypten zu führen. Also es drückt eine gewisse Reife aus, ein gewisses, es ist genug und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt ist einfach der nächste Schritt ist jetzt an der Reihe. Und es muss nicht unbedingt immer haargenau 40 Jahre oder 40 Tage sein. Auch das ist nicht Ziel hinter dieser Zahl 40. Es können auch 35 Jahre gewesen sein. Wenn man gesagt hatte, dieser Mann ist 40 Jahre, dann drückt man einfach aus, dieser Mann hat eine gewisse Reife. Der Mann ist quasi reif. Er kann jetzt den nächsten Schritt eingehen. Und das war nicht wichtig, dass es jetzt 38, 39 oder haargenau 40 waren. Das ist nicht Ziel und nicht Sinn bei dieser Zahl 40, sondern da ist quasi diese Symbolik, sehe ich dahinter, dass es einfach genug war. Es war eine gewisse Reife da, es konnten jetzt die nächsten Schritte erfolgen. Ja, somit bin ich zum Schluss gekommen und möchte uns zum Schluss noch an einige Dinge erinnern. was ich quasi als Anwendung uns mitgeben möchte für diesen heutigen Abend oder für unser Leben. Wir sollten wirklich von Herzen dankbar sein für die Beziehung, die wir heutzutage mit Gott leben dürfen. Es ist eine ganz, ganz andere als die, die Israel damals gehabt hat. Wir dürfen dankbar sein für die Nähe Gottes, für das Verständnis in dieser Beziehung, für die Annahme, die wir erleben dürfen, für die Herzlichkeit, für die Nähe und für die Vertrautheit, die wir mit Gott erleben dürfen. Dafür sollten wir unendlich dankbar sein. Und wenn uns die Dankbarkeit fehlt, dann sollten wir uns nochmal von Kapitel 19 einmal diese Texte einmal lesen. Wir sind mit Gott versöhnt in Jesus Christus und das sollte uns unbedingt von ganzem Herzen dankbar stimmen. Wir leben unter einem neuen Bund und wir gedenken jedes Abendmahl an diese Besiegelung, an den Becher des neuen Bundes, besiegelt mit Jesu Blut, das für uns vergossen worden ist. Jedes Mal erinnern wir uns eigentlich an 2. Mose 24, an den ersten Bund, der nicht gereicht hat, den wir übertreten haben. Und wir genießen jetzt den zweiten Bund in Jesus Christus, besiegelt worden, nicht mit dem Schuldigen, sondern mit dem Bräutigam, der eigentlich überhaupt keine Schuld getroffen hat, der sich an nichts schuldig gemacht hat, der aber trotzdem an unserer Stelle gestorben ist, gereinigt durch das Blut Jesu. Wir sind rein, weil Blut geflossen ist, Jesu Blut geflossen ist. Und wir sollten uns von Herzen, uns zu Herzen nehmen und mit folgenden Einstellungen zu Gott gehen. Wir sollen mit Offenheit zu Gott gehen. Wir dürfen unser Herz ausschütten vor Gott. Wir dürfen es ihm wirklich sagen, was uns bewegt, egal was es ist. Wir dürfen mit einer Erwartungshaltung zu Gott gehen. Da ist Barmherzigkeit, da ist Hilfe, da ist Gnade. Wir dürfen es erwarten, weil Gott es verspricht und zusichert. Und Gott es quasi ausgestreckt uns dahält. Wir dürfen mit einem Vertrauen, mit einer Vertrautheit zu ihm gehen. Wir dürfen mit Zuversicht zu Gott kommen, mit einer Hingabe, mit einem Hinrennen zu ihm. Wir dürfen wirklich diesen Thron bestürmen, unseren Vater im Himmel bestürmen. Wir dürfen seine Nähe mit Energie suchen. Wir dürfen als Befreite, als Gereinigte und wir dürfen furchtlos zu Gott kommen. Wobei die Ehrfurcht da nicht ausgenommen ist, aber eigentlich lasst Ehrfurcht Ehrfurcht sein, wir dürfen furchtlos zu Gott gehen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ja, wir dürfen furchtlos zu Gott kommen. Gott empfängt uns. Es ist unser Vater, unser Bräutigam, unser Hirte. Gott segne uns dabei.